Wenn ich dich treffe, lieber Thomas, dann ist es eigentlich meistens so, dass du mir Fragen stellst. Aber heute möchte ich dir, dem Gründer und Chefredakteur von DWDL, Fragen stellen und möchte mit dir sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Thomas Lückerath.
Danke für die Einladung. Ich freue mich zur Abwechslung mal auf der sozusagen anderen Seite zu sitzen, ja.
Am 20. November 2001 hast du geschrieben, das war der erste Tag von DWDL, was wir alle kennen, denn diesen Podcast hören ja vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen in unserer Branche und da kennen natürlich, da ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit, dass man DWDL kennt, bei 100%.
Möglich.
Und du hast geschrieben, eigentlich ist es nur eine Schnapsidee von zwei Schülern, getrieben von der eigenen Neugier auf Zusammenhänge und Hintergründe des Fernsehgeschäfts.
Ja, klingt toll, ne?
Ist die Neugierde gestillt oder ist die immer noch genauso groß wie damals beim Schüler Thomas Lückerath?
Die Neugierde ist immer noch da und der Satz, der wäre mir, glaube ich, damals tatsächlich so nicht über die Lippen gekommen, das schreibt man immer nachhinein dann dazu. Wir waren tatsächlich Schüler und ja, es war eine Schnapsidee und man muss sich nur zurückdenken, 2001, ja, das Internet gab es schon, aber es gab noch nicht wirklich viele Informationen im Internet, Social Media gab es noch gar nicht. Und ich interessierte mich für Fernsehen und war so ein bisschen entsetzt, dass es so wenig darüber zu lesen gibt. Programmzeitschriften, ja. Da steht drin, was kommt.
Ja.
In den Tageszeitungen, da gab es dann immer elitäre Kritiken von Tatorten, das war's. Oder öffentlich-rechtliche Debatten, aber so wenig dazwischen. Und da haben wir gesagt, wir probieren es mal selber.
Und was war das Ziel? Heute ist DWDL ja schon der Branchendienst eigentlich, wird sehr viel zitiert. Man macht Schlagzeilen natürlich über die Medienbranche, für die Medienbranche. Damals, als du angefangen hast, war das eher der journalistische Trieb oder war das der unternehmerische Trieb, der den Thomas trieb?
Nee, auf jeden Fall journalistisch. Also heutzutage als Geschäftsführer hat man manchmal, das kennst du ja auch, so viele organisatorische Sachen, dass man manchmal gar nicht so an die Liebe zum Medium also man muss sich manchmal erinnern, warum man es macht. Weil man natürlich auch Tage hat, an denen man vieles Organisatorische zu erledigen hat. Damals, es ging um die Inhalte, natürlich. Ich habe damals beim Fernsehen Praktikum gemacht, bei NBC Giga, und habe ein bisschen in diese Branche reingeschnuppert. Dann gab es den großen Wettbewerber Viva und dann gab es eine Webseite, gibt es auch heute noch, kress.de, das war damals sozusagen das Leitmedium, wo darüber berichtet wurde, was dann eben bei den Sendern so los ist. Und uns hat bei Giga sehr interessiert, was bei Viva so los war. Und dann habe ich mich aber gewundert, dass diese Webseite von kress.de einmal am Tag aktualisiert wurde. Und ich habe gesagt, warum denn einmal am Tag? Also heute kennen wir ja auch Webseiten, die von morgens bis abends oder sogar rund um die Uhr aktualisiert werden.
Ja.
Und da haben wir aus Spaß gesagt, naja, was die in Gelb machen, das machen wir in Grün. Und das war sozusagen der Gag, dass das dann Leute gelesen haben, war Zufall. Also, oder ein schöner Zufall, der jetzt immer noch mein Job ist.
Wie schaffst du es denn in dieser klüngeligen Branche, die es ja nun mal ist, und dieser sehr kleinen Branche, let's face it, ich meine, die Branche ist nicht sehr groß. Wie schaffst du das, unabhängig zu bleiben für dich, also dass du deine Emotionen rausnimmst, dass du versuchst, die Dinge immer geradlinig journalistisch aufzuarbeiten, oder bist du gar nicht immer unabhängig? Wie siehst du das?
Na, unabhängig glaube ich schon, aber in der Tat natürlich muss man überlegen, wie kritisiert man, wenn man Menschen auch immer wieder trifft.
Ja.
Da gibt es einen Satz des sehr geschätzten Kollegen Hans Hoff, der mittlerweile im Ruhestand ist, der uns auch sehr früh immer den Satz mitgegeben hat, der mir hängen geblieben ist: Du kannst alles kritisieren, alles schreiben, wenn du es der Person auch ins Gesicht sagen würdest. Denn das ist die Voraussetzung. Man wird immer mal wieder Menschen treffen und sich als Schreiberling hinter der Tastatur zu verstecken. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Ich habe zum Beispiel auch dann, manchmal gibt es Situationen, wenn ihr oder andere eine Premiere feiern, also vor allem bei fiktionalen Sachen, macht man ja eine Kinopremiere beispielsweise, da gab es schon Situationen, da saß ich dann drin und dachte mir, boah, das ist aber jetzt gerade mal gar nicht so gut, was da läuft. Also was mache ich jetzt, wenn ich nach der Premiere den Leuten ins Gesicht sage, oh, das war aber ein toller Film und ich schreibe am nächsten Tag, aber der war schlecht, kann ich nicht machen. Möchte ich aber den Menschen ihre Premiere ruinieren, weil da sitzen 100 Leute im Kino, haben an diesem Film oder Serie gearbeitet, das will ich auch nicht. Und dann, also im Zweifelsfall, kleiner Tipp, wenn ich vorm Abspann das Kino verlassen habe, dann wahrscheinlich meistens, weil es nicht gut war und ich niemandem den Abend ruinieren möchte, aber am nächsten Tag trotzdem es verreißen werde.
Hans Hoff übrigens, kleine Anekdote, hat mich mal interviewt, als ich noch Endemol Chef war. Und da hat er geschrieben, das war ganz okay, der Artikel, das war auch egal, aber er hat dann geschrieben, jedenfalls, Also er fand mich wohl sehr kontrolliert und hat geschrieben, das einzig Exzentrische an Markus Wolter ist sein Armband.
Ja? Oh, okay. Ja gut, Hans Hoff hatte eine sehr eigene Art, aber dafür haben ihn ja auch einige durchaus geliebt, wir inklusive. Also da war, glaube ich, immer eine ganz schillernde Person, das stimmt. Aber mit der Kritik äußern, ja, das ist halt so eine Sache. Natürlich, man muss es machen, man möchte es ja auch machen. Mhm. Und ich glaube, dass alle auch damit umgehen können. Weil wenn du jemand bist, der nur lobt, da gibt es auch manche Medien durchaus, die, sagen wir mal, eher so diese Streichel und sehr pflegliche, positive Berichterstattung betreiben, das ist dann zahnlos.
Ja,
und dann
ist auch
irgendwie macht es auch nicht so
ist ja auch
Spaß.
Ist ja auch saulangweilig, oder dann?
Das ist würde ich genauso sehen. Und ich finde es schön, wenn, also auch wir haben natürlich schon erbitterte Debatten geführt über die Bewertung von Inhalt, von Erfolgen und so. Aber denken wir so, ja, aber wenn man weiß, dass das gegenseitig auf Respekt basiert, dann diskutiert man es aus. Manchmal kommt man zu einem Ergebnis, manchmal geht man auch und sagt, we agree to disagree.
Ja.
Ist ja auch okay.
Das ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist ja im Sport genauso. Also ich glaube, im Sportjournalismus gibt es auch, kann man auch trefflich darüber streiten, was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob ein Spieler Weltklasse gespielt hat oder mittelmäßig. Also ich glaube, zwischen Kreisklasse und Weltklasse, ich glaube, da ist man sich dann wahrscheinlich einig, dass man da sich in der Mitte trifft. Aber so ist das, ja, oder? Mhm.
Ja, es gibt einen kleinen Unterschied immer noch bei der Bewertung, wenn wir Kritik üben, zwischen Handwerk und Geschmack. Ne? Mhm. Also es gibt gewisse Dinge, man kann gerade über Humor, da geht es natürlich über Geschmacksfragen. Mhm. Aber bei Sendungen, wenn es ums Handwerk geht, sprich die Inszenierung oder die Planung oder die sozusagen den Ablauf oder so Gedanken, ich glaube, das kann man relativ rational bewerten. Mhm. Dann kommt immer ein Anteil von Geschmack dazu. Der ist halt gerade bei Comedy beispielsweise wiegt das natürlich sehr schwer, weil da hat es sehr stark mit Personen und deren persönlichen Stil zu tun. Aber ich glaube, solange man ein bisschen Handwerk mitbewertet, dann hat das eine solide Basis bei jeder Kritik.
Ja, absolut. Sag mal, zum Thema, also es gibt ja bestimmt einige Dinge, auf die du besonders stolz bist. Scoops heißt es, glaube ich, im Journalismus. Ne? Also die Thomas Ebeling-Geschichte zum Beispiel. Ja? Das war ja schon eine Lawine, die du da ausgelöst hast. Mhm. Wusstest du das vorher oder war dir das gar nicht bewusst? Und wie würdest du heute mit Thomas Ebeling umgehen, wenn ihr ein Interview zusammenführen würdet?
Ich glaube, ich würde ganz wunderbar mit ihm umgehen. Also vielleicht muss man kurz erklären, es ging ja darum, dass er in einem Analysten-Call nach Quartalszahlen mal den etwas flapsigen Satz gesagt hat. Ich will es jetzt nicht 100% wörtlich richtig oder kann es nicht 100% wörtlich richtig zitieren, aber unser Publikum ist auch ein bisschen faul und ein bisschen arm.
Ja.
Was er damit meinte, war auf wiederholte Nachfrage des gleichen Analysten zu sagen, nicht jeder in Deutschland kann sich ein Netflix-Abo, ein Prime-Abo, ein Disney-Abo und noch ein Apple-TV-Abo leisten. Das ist ja wahr. Also nicht jeder hat das Geld.
Richtig.
Und nicht jeder hat auch diese Energie zu sagen, ich investiere für mein Entertainment so viel Geld. Das wollte er etwas flapsig auf den Punkt bringen. Nur war es eben gedruckt, dieser Satz. Und dem haben wir ProSiebenSat.1 konfrontiert, was sie dazu sagen würden. Dann gab es ein Kommunikationsdesaster seitens des damals sehr kurzzeitigen Kommunikationschefs, der dann diese Nicht-Apology nach dem Motto, er entschuldigt sich, also der Herr Ebeling entschuldigt sich dafür, falsch verstanden worden zu sein. Was nie gut ist.
Nee.
Und dann hat das seine Folgen gehabt, sodass er weniger als 7 Tage später ja seinen vorzeitigen Rückzug ankündigte.
Ja.
Wenn ich ihn heute treffen würde, ich fände das spannend. Ich glaube, er hat auch vieles Interessantes bei ProSiebenSat.1 angestoßen, was bis heute noch nachwirkt. Das war einfach nur eine sehr ungünstige Pressearbeit damals vor allem auch.
Ja, interessant. Was macht dich als Journalist stolz oder wie misst du Erfolg? Ist das sozusagen für dich vor allen Dingen so, ich sag mal, Klickzahlen? Ist das, wenn das übernommen wird oder was ist das oder was ich oder ist es eher der Umsatz von DWDL? Also das interessiert mich mal. Das ist so, also wie ihr euch sozusagen, wenn ihr ins Jahr geht, so was nehmt ihr euch vor? Was nimmst du dir persönlich vor?
Na, du kennst es natürlich auch. Am Jahresende geht es natürlich auch um Umsatz und die Kennzahlen. Klar. Das ist klar. Aber das ist nicht der Grund. Und das ist nicht der sozusagen die Motivation, wenn man aufsteht und seine Arbeit macht. Das ist das Ergebnis, was idealerweise rauskommt. Die Zitate sind es tatsächlich. Mhm. Wir gucken uns Nutzungszahlen gar nicht intensiv an, also meistens monatlich oder quartalsweise mal. Aber wir schauen uns sehr genau an, wie oft werden Stories von DWDL zitiert.
Ja.
Weil Journalistinnen und Journalisten sind sehr eitel, zitieren wirklich nur, wenn sie müssen. Und wenn man eine gute Geschichte hat, die dann zitiert wird, dann ist das so ein bisschen ein kleiner unter Kolleginnen und Kollegen ein Ritterschlag.
Ja.
Und wenn man auch übrigens ein Ausweis von Relevanz.
Ja,
dass man was schreibt, was andere interessant genug finden.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen der Gradmesser dafür, sozusagen, sind wir gut unterwegs, müssen wir nachlegen, sind wir sozusagen irgendwie Gesprächsthema.
Mhm.
Mehr als die reinen Klickzahlen, weil ich meine, wir könnten aus jedem Interview, was wir geführt haben, wenn ich eine andere Überschrift nehme, kriege ich 5-mal so viel Klicks.
Ja, klar.
Das wäre kein Problem.
Klar, und ich könnte dir auch was liefern, was zitiert wird.
Genau.
Klar. Aber es ist ja doch, manchmal ist ja das, was gesagt wird, ich muss ganz ehrlich sein, manche dieser Interviews, ich lese manchmal nur die Überschriften, weil ich manchmal weiß, es ist dann doch sehr glatt gebügelt. Nervt dich das manchmal?
Ja, natürlich. Also ganz schlimm ist, also diese Sätze wie, wir setzen auf Qualität oder sozusagen Home of Talent oder so Sachen.
Wir sind zufrieden.
Wir sind, und es gibt manche, also manche Interviews sagen wir dann auch ab, weil wir sagen, man erahnt so ein bisschen, wofür sie gemacht werden. Ich verstehe, diese Interviews werden dann eher gemacht fürs eigene Intranet. Ne?
Ja,
also es ist so,
sein.
Dass man den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagen kann, guck mal, das ist sozusagen der Chef oder die Chefin erklärt mal die Welt.
Mhm.
Es muss schon Meinungsfreude geben. Das muss ich sagen, schätze ich an Interviews mit dir durchaus. Also da ist, kommt alles raus, aber nichts Langweiliges, das ist gut. das ist aber wahrlich nicht bei allen so. Ja, also manchmal ist es wirklich, man hört sich die gleichen Sachen fragen und sagen. Das ist schade und natürlich auch geprägt dadurch, dass wir, wenn mal was Flapsiges gesagt wird, das so auf die Gold Waage legen, dass sich beim nächsten Mal keiner mehr traut, so offen und ehrlich zu sein. Zum Beispiel sehr erfrischend finde ich momentan, darf ich an der Stelle sagen, Inga Leschek, die Programmgeschäftsführerin und Chief Content Officerin von RTL Deutschland. Inga hat eine sehr erfrischende, ehrliche Art, die wunderbar zur Marke RTL passt, wie ich finde.
Finde ich auch.
Und ich hoffe, dass es so bleibt und nicht nach ein paar Interviews oder vielleicht auch mal dem einen oder anderen Flop, der passieren wird irgendwann, sozusagen eine zu sehr Zurückhaltung oder Vorsicht Einzug hält.
Ich glaube, das ist ja auch immer eine Authentizitätsfrage. Ja, ich glaube, jemand, der authentisch ist, der in Bayern sagt man, der scheißt sich nichts. Ja, der natürlich guckt man die Leitplanken einigermaßen irgendwie einzuhalten. Aber ich finde auch wichtig, dass man, wenn man sowas macht, auch angstfrei Interviews gibt, ja. Man weiß ja, dass in dieser Branche unheimlich viel gesabbelt wird. Da muss ich sagen, gebe ich nicht so viel drauf. Das mag meine norddeutsche, hanseatische, hamburgische Mentalität sein. Dieser ganze Klatsch und Tratsch, I couldn't care less, muss ich wirklich, wirklich sagen. Was mich natürlich interessiert, ist natürlich, was wirklich die Wahrheit, die wirklich auf dem Platz liegt. Was ist wirklich dahinter? Was ist dabei rausgekommen am Ende? Ist es ein Erfolg? Ist es keine? Man hat auch mal Misserfolg, aber dann möchte man das verstehen, möchte auch verstehen, ob das richtig analysiert worden ist. Aber wenn dir ein offensichtlicher Misserfolg als Erfolg verkauft werden soll und so, das geht mir am, man spürt doch, wenn Leute einem irgendwie so eine irgendwas so unterschwellig, die warten nur drauf, dass sie dir irgendwas unterjubeln wollen. Du weißt, was sie dir unterjubeln wollen. Du fragst dich, wann machen sie es? Nach 2 Minuten, 3 Minuten, manche erst nach einer halben Stunde. Wie gehst du mit solchen Dingen um? Rollst du dann für dich selbst die Augen oder wie? Weil das ist ja schon Teil des Businesses, auch meines Businesses, oder?
Ja,
ich kann mir vorstellen, so, ach Thomas, ich will ja nichts sagen, aber weißt du? Und du denkst so, ja klar, das willst du bestimmt nicht sagen. Deshalb sagst du es auch.
Natürlich passiert sowas. Also natürlich gibt es teilweise nachts noch oder morgens vor oder nachdem die Quoten kommen, dann, ich sage jetzt mal, Einordnungsversuche oder Erklärungen oder so. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich meine, jeder, der leidenschaftlich an einem Produkt arbeitet, der wird alles dafür tun.
Der Zuschauer war schuld oder was?
Wir hatten schon Moderatoren, die sagen, wir liefern eine Interpretationshilfe für die Quotenanalyse, wo ich dann schmunzeln musste. Das machen wir dann schon noch selber.
Mhm.
Aber dass Menschen es zum Beispiel anders sehen als wir, weil sie am Morgen danach noch froh sind über das Produkt, was sie abgeliefert haben, was ja unbenommen ist. Ich verstehe die Emotionalität und dass man in einer Emotionalität möglicherweise auch sagt, ich möchte dazu was sagen.
Mhm.
Aber das nimmt man dann zur Kenntnis. Wie gesagt, ich kann das verstehen. Ich würde genauso reagieren, emotional wahrscheinlich. Aber das kreide ich solchen Leuten, solchen Kolleginnen und Kollegen dann auch nicht an. Wobei, da muss man wirklich sagen, das sind dann eigentlich fast immer Männer.
Ja, ist
da
so?
Muss man noch nicht mal gendern, ja.
Interessant, nein. Ja.
Nee, das ist dann tatsächlich, glaube ich, so, da gibt es die Deutungshoheit zu übernehmen oder auch den Kampf, um eine Überschrift zu gewinnen, das ist tatsächlich eher so ein männliches Phänomen.
Interessant ist ja auch, also Deutungshoheit über Überschriften, du hast eben von Eitelkeit gesprochen, auch bei Journalistinnen, aber das ist ja nun auf der anderen Seite des Tellers nicht anders. Wie gehst du damit um, dass du manchmal Leute triffst, die sicherlich, also Eitelkeit, da kann ja auch durchaus nein, ich will es nicht schön reden, aber es ist keine schöne Eigenschaft. Also wie gehst du damit um?
Ach, ich denke mir dann immer gut, dass ich mit der Person nicht regelmäßig arbeiten muss, sondern ich treffe sie ja für ein Interview. Also dann, da kann man sich dann gut mit arrangieren. Man muss, im Idealfall weiß man ja vorher, sind das Personen, die, ich sag jetzt mal, selber darin schwelgen in dem, was sie sagen, oder sind sie durch die Eitelkeit eher kurz angebunden. Da muss man sich dann irgendwie drauf vorbereiten. Aber das, das passt schon. Und ehrlicherweise natürlich sind Eitelkeiten sogar eher manchmal förderlich, weil sie vielleicht zu der einen oder anderen Aussage hinreißen lassen.
Ja, klar.
Und ich meine, du kennst das auch, wir in Deutschland kennen das Prinzip der Interviewautorisierung. Im politischen oder im, ich sag mal, besonders nachrichtlich relevanten verstehe ich, dass es da auch sehr große Kritik gibt, dass Leute, dass Journalistinnen und Journalisten sagen, das muss eigentlich weg, diese Interviewautorisierung. Ich persönlich in unserem Segment habe meinen Frieden damit geschlossen, weil ich denke, man kommt immer erstmal ins Gespräch, auch so wie wir jetzt sprechen.
Ja, ja.
Man kommt erstmal in ein offenes Gespräch und das bringt mir mehr als eine Verhörmethode, weil dann werden von vornherein so Verteidigungs- und Angriffshaltungen aufgebaut.
Ja.
Und dann arbeitet man sich aneinander ab. Und das ist, finde ich, nie so erkenntnisreich wie so Zwischentöne, wie wenn wir jetzt beispielsweise einfach miteinander plaudern.
Ja, du hast eben gesagt, da kommen sogar noch nachts noch SMSen von den eitlen oder uneitlen, vor allem Kollegen. Ja.
Ja.
Aber wie stelle ich mir deine, ich sag mal, deine Freizeit vor? Wie lebt Thomas Lückerath? Machst du das Handy auch mal aus oder wie?
Also die Frage stelle ich dir danach nochmal zurück, weil das würde mich bei dir auch interessieren natürlich. Das Handy ist tatsächlich eigentlich fast nie aus und ich habe auch in über 22 Jahren noch nie eine Abwesenheitsnotiz gehabt. Wenn ich im Urlaub bin, dann dauert das gerne auch mal vielleicht einen Tag, bis ich dann drauf geguckt habe. Aber das hat jetzt nichts mit Eitelkeit oder Angeben zu tun, sondern einfach damit, wenn jemand eine Information hat, eine heiße Information und möchte uns die stecken und der bekommt die Abwesenheitsnotiz, dass ich erstmal 2 Wochen nicht da bin, dann geht dieser Informant oder die Informantin woanders hin.
Klar.
Und ich will ja keine Geschichte verlieren. Und wenn mich jemand um 2 Uhr morgens anschreibt und es ist aber ein spannendes Thema, dann und ich kriege es zufälligerweise mit, ich lebe von den News. Ich kann da nicht sagen, ja, aber um 10 bin ich wieder im Büro. Das ist dann die Freiheit, ich vermute mal ähnlich wie bei dir, dass man sagt, naja, man arbeitet zu ungewöhnlichen Zeiten, dann hat man halt auch im Laufe des Tages zu normalen Arbeitszeiten vielleicht im Gegensatz mal eine Stunde Leerlauf, wo man andere Dinge tun kann. Aber man muss immer bereit sein, zu jeder Zeit zumindest reagieren zu können.
Ja.
So, das ist schon. Deswegen, nee, das Handy ist nie aus. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
Also nachts ist mein Handy schon auf fluglos, das schon.
Klar.
Aber ich muss auch sagen, dass ich lebe das, was ich tue, ja auch voller Leidenschaft und mache das ja auch wahnsinnig gern. Ich würde ganz vieles von dem, was ich tue, auch machen, wenn ich da nicht Geld für bekommen würde, ja, weil es mir einfach auch Freude macht.
Ja.
Das ist ja auch der sportliche Wettkampf. Das ist ja auch das. Ich sag, das sind so manchmal so Fußballplattitüden. Aber ich sag mal so, die Wahrheit liegt auf dem Platz und Spiele zu gewinnen, das macht große Freude. Und wenn man sie verliert, dann analysiert man und versucht das nächste zu gewinnen. Das ist ja dieses Spiel, was Freude macht. Und dazu braucht es natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Mhm. Ist die Zeit, die schönste Zeit, finde ich, was zur Ruhe kommen geht, ist die Zeit um Weihnachten herum. Das ist mir sehr wichtig.
Ja, in der Tat.
Da ist wirklich mal, selbst der Verrückteste ist dann mal wirklich hoffentlich mal einfach bei seiner Familie oder bei seinen Lieblingsmenschen oder weil das ist so die Zeit, wo man ganz Deutschland, die ganze Welt mal runterfährt. Ich liebe es, ja. Aber nun, wenn man im Sommer mal ein paar Tage weg ist oder mal eine Woche oder zwei weg ist, ist es ja so, die Welt dreht sich ja weiter und auch die Bunny-Jai-Welt dreht sich weiter und da ist es eben so, dass man sich für gewisse Dinge dann nicht so legen kann, dass man sich komplett abmelden kann. Das geht leider nicht.
Total,
das ist leider, das geht
total,
nicht.
Ja, Dezember ist tatsächlich, also die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, das ist wirklich, da dreht sich alles mal langsamer. Glaube ich aber auch in anderen Branchen durchaus. Bei uns ist es lustig, finde ich, in der Fernsehbranche, im Vorweihnachten gibt es dann ganz oft noch Personalien und Wellen, weil natürlich, dann laufen Verträge aus, dann hat man sich irgendwie nicht auf Verlängerungen geeinigt. Also wir haben schon so oft irgendwie Anfang Dezember gesagt, gut, jetzt haben wir unseren Jahresrückblick und dann kommt Weihnachten. Und dann wird dieser Jahresrückblick aber unterbrochen durch teilweise wirklich eklatante News, die nochmal alles durcheinander werfen. Das ist schon spannend.
Wenn du jetzt sozusagen auf die nächste Zeit, ist es so, gibt es bestimmte Dinge, die dich jetzt gerade total elektrisieren, Dinge, die dich jetzt gerade so interessieren, wo du sagst, was?
Ja, es gibt kurzfristige und mittelfristige. Ne? Kurzfristig dürfte das Interesse bei uns beiden und bei vielen da draußen, glaube ich, ganz groß sein, was denn eigentlich Stefan Raab und RTL da genau vorhaben. Schauen wir mal, da werden wir ja bald wahrscheinlich dann mehr wissen. Und mittelfristig finde ich ganz interessant, dass die großen Streamer jetzt ja alle wieder Werbung machen oder in Werbung eingestiegen sind. Also Disney, Amazon, Netflix. Mhm. Und dieses Märchen von wir haben das werbefinanzierte alte Fernsehen und diese neuen Streamer, mhm. die werbefrei sind und die nur Hits produzieren, es gleicht sich ja an. Und wirklich in jeglicher Hinsicht, in der Qualität der Programme, da ist nicht alles Gold, was glänzt bei den Streamern und auch in der Refinanzierung. Und das gibt fast wieder ein bisschen Rückenwind auch für die klassischen Sender, glaube ich. Weil wenn wir alle wieder mit Werbung arbeiten, dann gibt es dieses Level Playing Field, wo die Medienpolitik immer drüber spricht. Also die gleichen Grundvoraussetzungen. Ja. Die treten jetzt langsam wieder ein. Wir sehen bei Streamern auch nicht mehr unendliche Budgets. Was natürlich jetzt erstmal blöd ist für Kreativhäuser wie euch. Aber grundsätzlich hilft es, dass alle wieder nach wirtschaftlichen Kriterien arbeiten. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was so nächstes Jahr dann bringt und was das für Auswirkungen auf den Gesamtmarkt hat.
Ja, ich finde für uns ist ja als Entertainment-Haus ist natürlich immer wahnsinnig spannend, wenn sich Player verändern. Immer dann, ja. Wie jetzt zum Beispiel, wo die Streamer doch dann mehr wie Fernsehsender werden. Das heißt aber auch, dass sie wesentlich mehr Programm auch wieder brauchen, ja. Das heißt, dass die Geschäftsmodelle wieder andere werden. Das heißt, dass sich die Genres wieder verändern, ja. Und das ist natürlich für uns immer spannend. Also, Stillstand ist für uns schlecht und Bewegung ist für uns immer eine Chance. Und immer dann, wenn sich die Branche, der Markt bewegt, dann wachsen wir. Und da sich der Markt ja eigentlich immer bewegt, wachsen wir auch meistens. Und zum anderen Thema, auch da, ich bin wahnsinnig, also ich bin jetzt nicht so gespannt, aber ich habe ja mit Stefan zusammen meine Karriere angefangen das war eine wunderbare Zeit, auch hier bei Banijay, der Verkauf, der Brainpool-Anteil an uns, das war ein großer Vertrauensbeweis. Also ich wünsche dem neuen Startup auch das mal mit knapp 60 zu machen, ist ja auch erstmal, verdient ja erstmal Respekt und ich sehe da mit großer Sympathie rüber.
Ja, also mit 60 nochmal gut ein Startup mit guten Voraussetzungen oder mit viel Geld im Rücken, das ist natürlich einfacher. Aber ich bin auch gespannt, was ist riskanter, das Startup mit 60 oder sich im Boxkampf zu stellen mit 60? Schauen wir mal. Also mit fast 60, was wollte ich jetzt nicht. Ich bin gespannt. Wir werden im September mehr wissen dazu. Was mich interessieren würde, ist jetzt, wenn wir über die Entwicklung so von Programmen bei den Streamern sprechen. Momentan ist ja sehr viel Non-Fiction kommt dazu. Also alle Streamer wollen plötzlich Non-Fiction machen.
Gut, ne?
Ihr seid als Haus, ihr habt die fantastische Made 4 natürlich als Tochter, aber ich glaube, da würdest du nicht widersprechen, ihr seid schon zum überwiegenden Teil Non-Fiction
Absolut,
unterwegs.
Genau.
Jetzt ist es deine Genialität vor ein paar Jahren gewesen, das abzusehen oder hast du gesagt, wir wollen einfach Non-Fiction bleiben? Woher kommt das, dass ihr jetzt dafür eigentlich ganz gut aufgestellt seid, während vor ein paar Jahren wahrscheinlich viele gesagt hätten, ihr braucht aber noch definitiv mehr Fiction?
Ja, gute Frage, Herr Journalist. Ja. wir haben das Haus natürlich auch immer nach Opportunities aufgestellt. Ja. In dieser Wahnsinns-Boom-Phase um die Fiction herum war es jetzt auch nicht so wahnsinnig leicht. Du weißt, ich habe mal mit Max und Quirin zusammen mal wieder Mann und Berg aufgebaut. Das war natürlich eine riesen Phase. Aber dann waren die, als ich Banijay gegründet habe, ja nun mal bei Fred. Und dann habe ich mich umgeguckt, was war denn adäquat wirklich spannend und in welcher Entwicklungsphase waren denn diese Häuser gerade, diese Produzenten und Produzentinnen. Und dann haben wir natürlich erstmal ganz klar erstmal auch das gemacht, was erfolgversprechend war. Ja, auch kurzfristig, mittelfristig erfolgversprechend war. Ich habe immer die Meinung auch, dass man, so ist immer unser Prinzip, bei allen Geschäftsfeldern, die wir reingehen, ich möchte nicht so wie auf dem Schulhof, da stehen die großen Jungs und man steht dahinter und lauscht so ein bisschen, was die so sprechen. Mhm. Wir wollen immer mit unseren Geschäftsfeldern entweder den Anspruch haben, die Chance haben, über einen kurzen Zeitraum zu den Top 3 zu gehören oder wir sind gar nicht dabei. Und ich habe in diesem seriellen Fiction-Geschäft gemerkt, wir werden kein relevanter Player werden können innerhalb kürzester Zeit. Und dann hat die Made 4 das ja hervorragend gemacht. Die haben in diesem Jahr, knapp 50 Stücke gemacht, Filme gedreht. Das ist wahnsinnig gut und die wächst jetzt auch. Und ja, wir müssen jetzt im Moment zum Glück keine Film-Fiction-Buden abwickeln, die ein Produkt im Jahr machen. Mhm. Deswegen, also es war nicht weise Fügung, ich würde das jetzt gerne so darstellen, sondern es war ein Stück weit auch Management von Opportunities.
Verstehe. Ja. Okay. Ja, gut. Und eine Frage noch, als du eben so schön beschrieben hast, also die Sportvergleiche zu sagen. Natürlich ist es so auch dieser Reiz, man schickt ein Produkt ins Rennen, man kriegt dann sozusagen die Wertung am nächsten Morgen und entweder man freut sich oder man arbeitet dran. Da sind wir alle so gewohnt, dass wir am nächsten Morgen das Urteil bekommen. Wie lange glaubst du, können wir uns noch an diesem Urteil am nächsten Morgen festhalten, weil es gibt ja genügend Sendungen auch schon bei euch, die natürlich on demand in den Tagen danach noch genutzt werden. Und trotzdem finde ich, haben wir immer noch in dieser Branche leider keine neue einheitliche Messgröße, wo wir sagen, wie wollen wir eigentlich Erfolg von Formaten ein bisschen ganzheitlicher betrachten, weil ja, der Reiz der Nervenkitzel von 8.20 Uhr am nächsten Morgen, den kennen wir alle, ob es jetzt irgendwie die E-Mail ist oder der Teletext, wenn man irgendwie darauf zugreifen muss, wie auch immer, oder DWDL natürlich. Aber wir brauchen, glaube ich, eine neue Währung, oder? Um zu sagen, was ist Erfolg?
Ja, da kannst du eine Menge zu beitragen, ehrlicherweise mehr als ich. Ja. Natürlich spielt auch DWDL eine große Rolle in dieser Kurzfristbewertung, weil, wenn man ehrlich ist, die erste Quote, die um 8.20 Uhr wird, dann sofort natürlich kommentiert und sorgt dafür, ob das jetzt ein Riesenerfolg, wir schauen mal, oder ein Desaster ist, ja. Das wird auch sofort eingeordnet und natürlich könnte man ja auch theoretisch abwarten, noch die blaue Wette. Aber im Prinzip, eins muss man auch fairerweise sagen, sag ich mal, die Wahrheit liegt auf dem Platz und die Quote lügt nicht, muss man auch mal sagen, ne? Also wenn, man kann schon ein Desaster von einem Hit unterscheiden, ja. Manchmal gibt's noch so ein bisschen hin und her, aber das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr guter erster Indikator und dem müssen wir uns auch stellen. Mir macht's Freude, dass wir uns auch dem stellen und es ist auch so, auch aus unserer Sicht nochmal gesprochen, etwas zu verkaufen, das hat überhaupt gar keinen Wert. Entscheidend ist nur, ob es ein Erfolg ist. Wenn es ein Erfolg ist, wird daraus eine Kundenbeziehung. Dann wachsen auch die Produzentinnen und Produzenten, die Creator dahinter. Ja, dann wachsen die Künstler. Und wenn man einen Flop hat, muss man nachher die Scherben aufsammeln. Also eigentlich, wenn man nicht das absolute Gefühl hat, das wird was, sollte man es besser gar nicht verkaufen. Das heißt, also dieser Indikator, dieser erste Indikator ist schon ganz, ganz wichtig. Aber du hast recht, am Ende des Tages ist ja die Frage, was ist ein Erfolg? Ein Erfolg ist dann, wenn die Partnerfirma, mit der man das macht, ob es ein Streamer ist, ob es ein Sender ist, ob es die Bild ist, ob es wer immer ist, wenn dieses Medium damit Geld verdient. Das ist der Erfolg. Und wenn es viel Geld verdient, ist ein großer Erfolg. Und wenn es Geld in Sand gesetzt hat, ist es kein Erfolg. Das heißt, man kann es dann im zweiten Schritt schon sehr genau messen. Und da gehen ja schon noch andere Kriterien werden ja dann doch noch in die Waagschale geworfen, als nur die kurzfristige Quote.
Das stimmt. Also ich bin ganz bei dir. Natürlich, uns beschäftigt die Frage, ne, welche Zahl bewertet man wie und wann vermeldet man was. Ja, wir machen es immer noch am nächsten Morgen. Dazu muss man vielleicht einfach mal kurz erklären, diese Daten müssen gekauft werden. Es gibt andere Mediengattungen, online, Radio, Print, da sind diese Reichweitendaten kostenfrei verfügbar, weil diese Medien wollen, dass alle wissen, wie erfolgreich wer war. Das Fernsehen ist eine sehr teure, eine sehr aufwendige Messung mit den bekannten Haushalten, die analysiert werden. Also das Messverfahren ist teuer, dementsprechend zahlt man für diese Daten. Das heißt, wir haben auch als DWDL nicht Zugriff auf alle Quotendaten, sondern wir müssen im Vorfeld entscheiden, welche Daten wir kaufen, weil wir glauben, die könnten spannend sein. So, und das macht schon mal schwierig, dass man sagt, okay, am nächsten Morgen wollen wir natürlich drauf gucken. Weil wenn ihr einen großen Erfolg habt, wenn ein Sender einen großen Erfolg hat, wird man nicht 7 Tage warten. Dann wird man, wie du schon sagst, den ersten Indikator nutzen und sagen, das war ein Erfolg. Ja. Dann könnte man also nur zusätzlich nach 7 oder nach so und so vielen Tagen nochmal drauf gucken. Das würde aber auch bedeuten, für alle, die das tun sollen, doppelte Kosten. Mhm. Und die Frage ist, dringt man damit durch? Also kriegt man einer dpa beispielsweise oder anderen Journalistinnen und Journalisten, die jetzt nicht täglich 100 Quoten analysieren, vermittelt, dass es plötzlich 2 Werte gibt? Das ist auch wieder schwierig. Ich fände es toll, wenn wir sagen würden, +7. Wir hätten demnächst die Live-Quote sozusagen +7 Tage. Aber wie gesagt, wie geht man damit um, wenn man vor lauter Vorfreude am nächsten Morgen schon mal was raushauen will? Schwieriges Thema.
Ich finde das auch richtig, Thomas. Also ich finde, man braucht die Emotionen, man braucht die kurzfristige auch Skandalisierung. Ja. Das ist doch am Ende, wir sind die Medien, wir sind die Entertainment-Branche. Und wenn wir auch über uns selber uns nicht über uns lachen können, nicht uns entertainen können, uns nicht selber skandalisieren können, manchmal auch mit dem Augenzwinkern, auch dann muss ich sagen, also wer denn dann? Mir geht's teilweise viel zu langweilig und auch manchmal zu lahmarschig vor. Ich finde, diese Branche macht doch auch große Freude. Ich meine, was machen wir denn den ganzen Tag? Jetzt mal ohne, also ich muss keine Operation am offenen Herzen führen. Ja, ich darf eine Firma gestalten. Wir beschäftigen uns mit Inhalten, ja. Also
wir machen Entertainment und am Anfang hast du gefragt, was war die Motivation für DWDL? Ich meine, wenn man 19 Jahre alt ist und plötzlich sagt, ProSieben, wir schicken eine neue Sendung mal vorab zu, damit sie mal vorab reinschauen können, dann hält man diese, damals fast ernsthaft noch eine VHS-Kassette und denkt sich, das ist die neue Sendung vorab. Ich weiß, wir haben über Absolut Schlegel, eine Talkshow mit Tobias Schlegel. Ja. Am Nachmittagsprogramm von ProSieben haben wir damals vorab bekommen, als so ziemlich ersten Vorab-Screener.
Ja.
heute sind das Links, früher war es eben eine VHS. Mhm. Ich habe eine fünfteilige Sendungskritik. Ich glaube, es war einer der längsten DVD-Artikel aller Zeiten, weil ich einfach alles im Detail beschreiben wollte, weil wir sozusagen zuerst diese Sendung vorliegen hatten und ich sah da die riesen Geschichte drin. Mhm. Das sind natürlich so Sachen, wenn man dann später, ich sag mal, ein bisschen mehr journalistisches Handwerk natürlich auch mitbringt und drauf guckt, denkt man sich, ei, das war die erste große Story von DVDL. Das würde ich heute anders machen.
Ja, ich würde heute auch einiges anders machen, aber so ist das eben. Wo möchtest du, wenn du jetzt so sagst, in 5 Jahren, der Medienjournalist Thomas Lückerath, in 5 Jahren auch DWDL, wo möchtest du dich hinentwickeln? Möchtest du dein Unternehmen hinentwickeln? Weil es ist ja auch ein Unternehmen. Es ist ja nicht nur ein journalistisches, eine Plattform, es ist ja auch ein Unternehmen. Da wird gar nicht so viel drüber gesprochen. Interessiert mich auch mal. Das ist unternehmerisch durchaus interessant, ne? Weil ihr seid ja mittlerweile Monopolist. Ihr habt die Wettbewerber.
Es gibt Wettbewerber. Ja, so ist es nicht.
Und aber so jetzt auch mit dem täglichen, in dem Tempo, mit der Zitier, auch, Größe und so weiter. Klar, es gibt andere. Aber ich meine, wo siehst du das und wo möchtest du hin mit dem Unternehmen und natürlich als Medienjournalist?
Ja. Ich habe in meinem Team immer ganz oft gesagt, ich sehe uns als digitales Bürgertum. Also wir sind nicht die Avantgarde, wir sind nicht sozusagen die Finanzierungsrunden, Start-up, aufblasen und schnell Kasse machen Mentalität-Typen. Oder wie ich ganz oft sage, wir fahren einfach mit einem gepflegten Mittelklassewagen auf der Mittelspur und das bei 130, 140. Regelmäßig fahren dann Menschen mit 250 links an uns vorbei, aber man sieht sie dann doch ganz oft, wie sie sich um den Baum wickeln ein paar Kilometer weiter. Und wir fahren einfach unbeirrt weiter. Mhm. Also ich glaube, Journalismus macht man nicht, um ganz große Geld zu verdienen. Das kann noch niemand oder hat, glaube ich, noch niemand mit Journalismus geschafft. Was wir wollen, wo wir uns vielleicht sehen, ist die Frage, wie sieht Entertainment in 5 Jahren aus? Wie stark ist es noch linear geprägt? Mhm. Es wird weiterhin lineares Programm immer geben, bin ich mir sicher. Aber ja, es verlagert sich. Und da muss man sich halt ein bisschen anders aufstellen. Also sind Sendeplätze, da wird die neue Doku-Soap programmiert oder da verschiebt sich eine Sendung eine Stunde nach hinten. Sind das Themen, die in 5 Jahren noch eine Rolle spielen? Oder geht es um die Beauftragung, geht es ums mehr Content, geht es ums Geschäftliche, vielleicht weniger ums Grid von verschiedenen Sendern? Das wird wahrscheinlich so sein. Und eine spannende Frage ist natürlich auch, inwiefern muss man über den deutschen Markt hinausschauen? Also wir machen das natürlich schon lange, aber inwiefern muss man vielleicht DWDL auch mal möglicherweise auf Englisch an andere Menschen herantragen? Mhm. Das, was wir so schreiben über Deutschland, weil man hat sonst immer die internationalen Dienste, die alle auf Englisch erscheinen und wir nur auf Deutsch in Anführungszeichen. Mhm. Vielleicht ändert sich da ja mal was.
Und der Journalist Thomas Lückerath, Bücher schreiben,
Bücher wären gefährlich, weil da müsste man ja was Spannendes schreiben. Man könnte sicherlich auch Spannendes schreiben, aber da das nicht ohne Grund schreiben manche Menschen ja Bücher, wenn sie dann sagen, so, ich bin jetzt raus und dann schreibe ich was. Mhm. Das überlasse ich, glaube ich, spannenderen Menschen, die jetzt schon was schreiben können. Ich bin sehr froh, wenn wir das unser Ding so durchbringen und damit ein bisschen weiter wachsen. Wie gesagt, Stichwort Streaming, Stichwort Internationalität. Aber die, sagen wir mal so, das Buch, das Notizbuch der Anekdoten, die man mal erzählen könnte, wenn man dürfte, die Liste wird immer länger. Die dürfte bei dir ja auch schon sehr lang sein.
Ach, die ist auch schon ganz schön lang, ja. Aber das Schöne ist ja, wenn man, je älter man wird, desto mehr vergisst man ja auch. Ja?
Es gibt zum Beispiel eine lustige Anekdote, da wird mich ein Kollege jetzt für umbringen, dass ich sie erzähle, aber sie ist zu lustig, wenn ich bei Banijay zu Gast bin, muss ich es erzählen. Als Banijay erstmalig bei Brainpool eingestiegen ist, das ist ja, glaube ich, schon über 10, 12, 13 Jahre her, das kam kurz vor Feierabend, die Meldung, und ein Kollege hat sich der Meldung angenommen und hat die geschrieben, und ich war an dem Abend tatsächlich hier genau in dem Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, war die Live-Show zu Unser Star für Oslo.
Aha. Mhm.
Und ich saß hier, traf also ganz viele Kolleginnen und Kollegen von Brainpool, und die sprachen mich an und sagten, was habt ihr denn da geschrieben? Das ist aber sehr lustig, wir amüsieren uns schon. Ich so, wieso, was haben wir denn geschrieben? Und dann haben wir leider das aus dem Englischen, also der Indie-Producer Banijay wurde hoppla die hopp kurz vor Feierabend übersetzt mit der indische Produzent Banijay. Also aus dem englischen Wort Indie, Super Indie, also Independent sozusagen, wurde in einem flapsigen Moment der indische Produzent Banijay. Plötzlich alle so, wir wussten gar nicht, dass wir jetzt zu einem indischen Medienhaus gehören. Das war sehr lustig, wir haben es natürlich umgehend korrigiert, aber es ist so eine Anekdote, die wir uns häufig mal erzählen, und der Kollege wird mich dafür umbringen, aber Naja, passt
halt gut. Ach, wie schön. Ja, das ist aber doch ein schönes Schlusswort. Ich sozusagen als Vertreter des indischen genau. Medienhauses, Hauses Banijay. Es ist ja auch wirklich, es ist auch eine schöne Geschichte, ne? Also Brainpool, Banijay, das war ja keine große Liebe am Anfang, ne? Von Brainpool Seite aus. Und dann hat es eben dann auch wieder Chancen kreiert, ein paar Jahre später. Und so ist es ja auch immer. Und das finde ich auch das Tolle, dass wir immer wieder, egal ob da auf der Medienseite, Journalistenseite oder auf der Entertainment-House-Seite, wir immer wieder auch Chancen kreieren. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, das Talent ist, die Chance auch zu erkennen. Und wenn sie dann da ist, sie auch zu nutzen. Aber ich wollte nochmal auf deine Eltern zurück. Sorry.
Okay, ja.
Ich finde das so positiv berührend, ne? Dass du hast offensichtlich, ich habe das von Sascha Rinne, das gehört, dass du gestern bei Giovanni Zarella warst mit deiner Mutter. Und das finde ich schon irgendwie auch, das heißt, du hast eine sehr familiäre Bindung, ne?
Durchaus eine sehr familiäre Bindung, weil natürlich die ersten Jahre von DWDL, ich meine, ich habe es gegründet, da war ich vor Abitur. Das heißt, ich habe natürlich noch zu Hause gewohnt. Das heißt, das erste Büro, die erste Redaktion von DWDL war mein Kinderzimmer.
Ach, wirklich?
Ja,
Aus dem Kinderzimmer. Da hing dann so Poster von...
Nee, Poster nicht. Ich war jetzt nicht Fanboy von irgendwas, Gott sei Dank, das nicht. Aber wir mussten tatsächlich ein Faxgerät anschaffen, weil 2001 wurden Pressemitteilungen noch per Fax verschickt.
Ja.
Das war dann lustig und ich habe dann teilweise in die Schule von meiner Mutter eine SMS bekommen.
Schule deiner Mutter?
Nein, also ich war in der Schule. Also, meine Mutter hat zu Hause gesagt, da ist gerade ein Fax angekommen.
Okay.
Und jetzt musst du überlegen, das waren damals diese T9-Handys, wo man sich dumm gedrückt hat, bis man mal eine SMS geschrieben hat. Weil sie mir dann sozusagen mitgeteilt hat, welche Nachrichten gerade per Fax reinkamen, damit ich wusste, was ich nach der Schule zu arbeiten habe. Das waren sozusagen die ganz wilden Anfangszeiten. Aber auch heute noch nutze ich meine Eltern sehr gerne, um zum Beispiel einen Mythos aufzudecken oder zu entlarven. Wenn Fernsehmacher machen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ganz oft heißt es dann, ja, aber die ältere Generation, die guckt ja linear. Ich so, ja, mehrheitlich schon, aber meine Eltern sind über 70. Die haben auch einen Fernseher mit Netflix und Prime Video und Disney Plus und RTL Plus. Und Join, um es jetzt vollständig zu machen. Und die geben der Primetime 5 oder 6 Minuten, seppen durch. Und wenn da nichts Spannendes dabei ist, dann zack, sind die bei einem Streamer. Und die sind über 70. Und ich glaube, wir machen den Fehler in der Branche, wir haben den Fehler gemacht, lange das zu ignorieren, dass Streaming ein Phänomen von jüngeren Menschen ist und dass nicht alle das mittlerweile machen. Genauso wie, ich glaube, zum Beispiel eine große Lüge unserer Branche ist auch, wenn es heißt, ja, also ich persönlich komme ja kaum noch dazu, Fernsehen zu gucken. Aber die Leute da draußen, die machen das ja immer noch wie früher. Und das haben wir uns ganz lange, habe ich das Gefühl, erzählt. Also alle Medienmanager, Managerinnen, mit denen man spricht, haben selber gesagt, ja, wann soll ich denn noch Fernsehen gucken? Und ich bin ja eigentlich 7:45 zu Hause. Aber alle sind immer davon ausgegangen, dass das Publikum es noch macht. Das tut es, Tatort und Co. Und natürlich sehen wir immer noch um 20:15 einen Peak. Aber ich glaube, wir hätten viel früher erkennen dürfen und müssen. Oh, also Mediathek wird schon auch doch erheblich genutzt.
Aber das ist auch ein bisschen eine Arroganz, finde ich, von Medienmachern, weil ich finde, wenn ich CEO von Audi wäre, dann würde ich rauf und runter auch alle meine Modelle kennen und würde die fahren und würde die auch zur Not mal irgendwie zumindest mal wissen, was da unter der Motorhaube ist. Und ich finde, wenn man sein Produkt nicht kennt, nicht liebt, man muss auch fühlen, wie eine Fernsehsendung oder eine Show bei einem Streamer sich anfühlt und dann muss man sie sich angucken und dann weiß man, wie sie sich fühlt. Ich gucke mir auch mal die Shows mit den Werbeblöcken an. Das ist übrigens auch ein Thema, ein großes Branchenthema. Wie lang sollten Werbeblöcke sein, wenn wir noch lange Spaß haben wollen an all dem? Aber ich finde das sehr wichtig, dass man sich nicht nur so distanziert, sondern ich glaube, wenn man das hat der gute alte Rudi Carrell, ich kannte den nicht, weil der noch eine andere Generation ist als ich, aber das ist mir oft überliefert worden, der gesagt hat, wenn du deine Zielgruppe verstehen willst, wenn du verstehen willst, für wen du deine Sendung, wen die gefallen soll, wer die lieben soll, ja, dann setz dich nicht irgendwie ins P1 oder setz dich nicht irgendwie ins schöne, weiß ich nicht, whatever, auch nicht ins Belgische, ja, oder sonst wo, sondern setz dich mal vor einen Aldi-Markt oder einen Lidl-Markt in einem Dorf und guck dir mal einen halben Tag an, wer da reingeht, wer da rausgeht und guck dir und denk dich in diese Menschen rein. Das sind deine Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Und da fängt, finde ich, unser Handwerk an, sich mit der Zielgruppe 1:1 zu beschäftigen, genau wie du sagst, wie deine Eltern, ja, sich mal zu überlegen, was sind eigentlich die Gewohnheiten, wo guckt man das überhaupt? Mhm. Bei einer Premiere irgendwie eine coole Netflix-Serie zu sehen, das ist das eine. Aber das andere ist eben, wie konsumiere ich? Und ich finde, dieses Consumer-Verhalten, wo sich ja andere Business-Bereiche ganz viele Gedanken darüber machen, wie der Autoindustrie, das Klacken der Autotür wird dort sehr beleuchtet, wie ein Auto von innen riecht. Ja? Und wir sagen, friss, ja, und hier ist der 12 Minuten Werbeblock, wird schon gehen. Ja? Nein, das Gesamterlebnis ist, das finde ich, ist eine große Branchenaufgabe, das Gesamterlebnis. Total. Streaming, Fernsehen und so weiter und wie man das auch immer konsumiert, ja, dass man das nochmal auch ganz genau immer sagt, wir wollen immer das Beste liefern, aber als Gesamterlebnis.
Das ist auch ein bisschen sozusagen die Antithese zu dem, was in den 90er Jahren ja berühmterweise Helmut Thoma gesagt hat, ne, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Mhm. Damit distanziert man sich ja vom Produkt, wenn man sagt, nee, also mir muss es nicht gefallen, Hauptsache dem Publikum. Ja. Ich glaube sozusagen, man muss sich schon damit identifizieren können, sonst wird es schwierig, weil man es sonst auch schwerer verteidigen kann. Und ich glaube, da bin ich ganz bei dir, die Zielgruppe des Mediums realistisch einschätzen. Mir ist in Erinnerung geblieben, bei einer Veranstaltungsreihe, die wir machen, dem Producers Club, war vor vielen Jahren schon eine Kollegin von RTL 2 zu Gast. Mhm. Und die wollte erklären, wie die Zielgruppe von RTL 2 aussieht. Und da hat sie gesagt, also ich muss mit einem Mythos aufräumen. Unser Publikum geht nicht zu Starbucks. Unser Publikum holt sich vielleicht den Kaffee beim McCafé oder beim SB Bäcker um die Ecke. Unser Publikum geht auch nicht shoppen, sondern einkaufen. Weil wenn ich ein Budget habe von 50 Euro die Woche, dann gehe ich nicht shoppen mal eben, sondern ich gehe gezielt einkaufen. Und dieses Image, was Agenturen und was natürlich auch wir Medienmenschen, weil wir alle in großen Städten leben, von jungen Menschen haben, ist halt immer dieses Berlin-Mitte-Highlife oder Köln-Mittelstraße, Ehrenstraße und am Wochenende mal eben so 200 Euro ausgeben. Mhm. Das ist aber nicht die Realität für die meisten Deutschen. Und ich glaube, das ist sowas, was spannend war. Da saß ein Raum voller Fernsehproduzentinnen und Produzenten, hat sich das angehört und fühlte sich auch ein Stück weit ertappt, weil wir alle von uns selber vielleicht so ein bisschen ausgehen und dann aber zu viel erwarten und die Zielgruppe ist bodenständiger oft. Ich finde, das ist ein Erfolg von Sebastian Puffpaff bei TV Total oder Marc Rasmus, jetzt neuer Sat.1-Chef, der auch gesagt hat, wir müssen uns bei Kabel 1 auch schon, wir müssen gucken, das Publikum ist sozusagen weit bodenständiger und macht auch nicht jedes Hype-Thema mit und da muss man näher dran sein.
Absolut. Also finde ich beides übrigens super Beispiele. Ja. Puffy und auch Marc Rasmus, das finde ich beides gute Beispiele. Weil dieses Bodenständige müssen die nicht irgendwie so vorzeigen oder sich so als Image geben, sondern es ist in beiden Fällen 100% vorhanden. Die müssen sich da nicht verstehen. Das ist total wichtig. Und dass ich auch bei unseren Executives bei unseren, aber auch Einstellungen von Leuten. Es werden immer so viele Dinge diskutiert. Es werden so Sachen diskutiert. Homeoffice hin, Homeoffice her oder so, was ja eigentlich völlig egal ist. Am Ende geht es darum, genau darum, ja, verstehe ich meine Zielgruppe? Bin ich bereit, meine Zielgruppe auch ein Stück weit auch zu verehren, ja? Also ich glaube, wichtig ist auch, seine Zielgruppe nicht nur zu verstehen, sondern auch ein Stück weit, sich mit denen auch, sie ein Stück weit auch lieben zu lernen. Das ist wichtig. Und sie ihre Sehgewohnheiten zu respektieren, zu schätzen. Und wenn es im Augenzwinkern ist, aber unsere Zielgruppe, ich glaube, man kann nicht Menschen unterhalten, das ist ja bei Künstlern genauso. Du kannst nachher als Popstar in Ferrari steigen und nach Hause fahren. Das ist nicht das Thema. Das wird dir niemand verübeln, ja? Aber wenn du auf der Bühne stehst, dann musst du mit dem Publikum dich vereinen.
Definitiv, ja, das stimmt.
Es hat mir große Freude gemacht, muss ich sagen, Thomas. Ich hoffe, dass wir ein bisschen, und ich glaube ja, dass wir ein bisschen auch ein bisschen über Thomas Lückerath auch heute erfahren haben, ja. Und das mir hat Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung. Das war sehr erhellend und ich finde es toll, es macht immer Spaß, in den Dialog zu kommen. Das hat ja jetzt auch wunderbar geklappt und also danke für die Einladung.
Thomas Lückerath bei Volta Talks. Vielen Dank.